Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Seit rund einem halben Jahr gibt's im Bistum Augsburg eine Stelle für queersensible Pastoral. Das ist eine Anlaufstelle für queere Menschen. Und der Ansprechpartner dort, das ist der Pastoralreferent und Polizeiseelsorger Andreas Ihm. Und er ist heute mein Gast. Schön, dass Sie da sind, Herr Ihm.
Danke für die Einladung.
Ich glaube, eine wichtige Frage müssen wir ganz am Anfang klären. Was bedeutet eigentlich queer sein?
Also queer ist natürlich ein englisches Wort, bedeutet letztendlich in der Übersetzung, wenn man es wörtlich übersetzt, nichts anderes wie quer. Und es sind einfach damit die Menschen gemeint, die jetzt nicht in einer, ja, einer heteronormativen Welt sich einbezogen fühlen. Also lesbisch, schwule, bisexuelle, trans, Interpersonen und alles, was es noch darüber hinaus gibt, auch non-binäre Personen, also die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Und dieser Sammelbegriff darunter und auch die, die sich noch darüber hinaus nicht zu den anderen Begriffen hinzugezogen fühlen, die nennt man queer. Mhm. Das nennt sich queere Personen.
Und warum das Bistum Augsburg sich jetzt dazu entschlossen hat, diese Anlaufstelle für queere Menschen zu schaffen und was die Anliegen der Menschen sind, die sich auch bei Ihnen melden, darüber werden wir in der kommenden Stunde ausführlich sprechen, hier bei Radio Augsburg Cappuccino. Ich bin Eva Fischer und wünsche einen schönen Sonntagvormittag.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Ihm, warum hat denn das Bistum überhaupt diese Stelle geschaffen?
Warum es sie auf einmal geschaffen hat, weiß ich gar nicht. Also wir hatten ja eine Aktion der queeren MitarbeiterInnen in unserem Bistum, wo auch ich mich beteiligt habe, Augsburg ohne Angst. Und wo es darum ging, dass sich das Bistum auch den Forderungen von Out in Church, dieser Kampagne, wo sich 130 Angestellte in der Kirche in Deutschland geoutet haben, sich den Forderungen zu eigen zu machen.
Das war vor circa 3 Jahren, gell, wo diese Kampagne Out in Church da groß war in Deutschland.
Genau, richtig. Und im Zuge dessen und mit Gesprächen im Bistum Augsburg kam es dann so, dass der Bischof der Auffassung war, es braucht auch eine Stelle, eine Anlaufstelle für queere Menschen in unserem Bistum. Und ja, nach einem Bewerbungsverfahren habe ich jetzt diese Stelle.
Also Sie sind jetzt da nicht direkt vom Bischof angesprochen worden, sondern Sie haben sich da auf diese Stelle beworben.
Es gab ein Gespräch im Vorfeld natürlich, aus dieser Aktion heraus, auch von Augsburg ohne Angst. Aber es war ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren, auf das ich mich beworben habe. Und dann habe ich den Zuschlag bekommen.
Die Kirche öffnet sich also für jene Menschen, die sich bisher von ihr ausgegrenzt fühlen. Das war so auch ein Zitat, das der Bischof gesagt hat. Ein mutiger Schritt oder höchste Zeit, was sagen Sie?
Also für mich ist es höchste Zeit, weil ich glaube, dass es eine Kirche ihr nicht zuträglich ist, wenn sie Menschen ausgrenzt. Also eine Kirche ist für die Menschen da. Und da ist es vollkommen egal, ob sie queer sind, ob sie lesbisch, schwul sind, ob sie hetero sind, sondern wenn sie sich der Kirche zugehörig fühlen, wenn sie glauben, wenn sie Freude am Glauben haben, dann dürfen wir sie nicht ausgrenzen. Und das war schon mein ganzes Leben lang mein Credo, dass die Leute willkommen heißen werden müssen, wenn sie einfach Freude haben, Teil unserer Kirche zu sein.
Der Bischof hat auch im September, als die Stelle geöffnet wurde, dieses Statement abgegeben. Er will die Nähe zu allen Menschen suchen und finden. Eine große Aufgabe für, sage ich mal, so eine kleine Stelle jetzt bei Ihnen. Kann sowas gelingen, diese große Aufgabe mit dieser einen Stelle zu erfüllen?
Es ist natürlich nur ein kleiner Schritt, weil es natürlich auch darum geht, andere Fachbereiche, die wir in unserem Bistum haben, auch zu sensibilisieren für dieses Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur Angebote mache und ich bin jetzt hier der Zuständige für queere Menschen, sondern wenn wir eine Kirche haben wollen, in der jeder willkommen geheißen werden will, dann muss das auch für alle anderen Bereiche gelten. Also ich sehe auch das im Bereich der Ehe- und Familienseelsorge, in der Hochschulseelsorge, auch in meinem Bereich in der Polizeiseelsorge, wo wir uns den Menschen zuwidmen müssen, egal welche sexuelle Orientierung oder welche geschlechtliche Identität die Person hat.
Also Sie geben sozusagen einen Anstoß und wie ein Dominoeffekt soll sich das in alle Bereiche der Kirche dann ausbreiten.
Genau.
Herr Ihm, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie schwul sind. Sie haben sich geoutet. Wann war das und wie war das damals?
Also das war im Zuge dieser Kampagne in Augsburg, Augsburg ohne Angst. Im Nachgang gab es ein Gespräch und ich habe mich auch in diesem Gespräch dann auch geoutet. Auch mit der eventuellen Vorsicht oder mit der eventuellen Angst, dass ich gekündigt werden könnte, weil bis dato ja die Grundordnung, die neue Grundordnung, die wir seit 01.01.2023 haben, noch nicht in Kraft war. Geschweige denn überhaupt, dass darüber gesprochen worden ist. Mhm. Und das war aber im Nachgang kein Thema. Und auch jetzt, das, was ich so in den letzten Wochen, Monaten auch erlebt habe, es ist eigentlich kein Thema. Und das finde ich echt das Gute. Also das ist einfach so, ich erzähle von meiner Partnerschaft, so wie jeder andere auch, weil es die gleichen Probleme sind. Wir streiten genauso, wir lachen viel, wir fahren gemeinsam in Urlaub und überlegen uns, was wir am Abend zum Essen machen müssen. Wir kümmern uns um unsere Eltern. Also das sind alles Dinge, die jeder im Alltag genauso machen würde. Und meine Erfahrungen in der Kirche waren, also ich muss sagen, durch die Bank positiv. Also ich habe in keinsterlei Weise, sei es mein Outing, sei es jetzt auch mit dieser neuen Stelle, die ich habe, negative Reaktionen erlebt. Habe ich auch nie in meinem Leben, muss ich sagen. Ich wurde nie in meinem Leben diskriminiert aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen ein glückliches Kind. Das muss ich schon wirklich sagen, weil das nicht jeder erfährt. Also es gibt eine neueste Studie letztes Jahr, dass allein in Bayern 95% aller Jugendlichen diskriminiert werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtlichkeit. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank ist mir das nicht bisher passiert. Und es braucht es auch nicht mehr.
Schön, dass Sie diese positiven Erfahrungen gemacht haben, aber wie Sie schon angesprochen haben, gibt es bestimmt auch viele Menschen, die eben negative Erfahrungen gemacht haben. Haben sich auch bei Ihnen schon Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich habe in der Kirche Ablehnung erfahren oder auch nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern allgemein?
Ja, also es ist natürlich so, in einem halben Jahr sind es jetzt nicht hunderte Gespräche, die ich geführt habe, immer mal wieder das ein oder andere. Ich habe auch Gespräche mit Angehörigen geführt und da erlebe ich schon auch, dass eher so eine Angst ist, wie könnten Angehörige, wie könnten Freunde auf mein Outing vielleicht reagieren? Wie könnte das Umfeld einfach reagieren? Und ich habe natürlich die ein oder andere Geschichte gehört, was Menschen erlebt haben, auch im kirchlichen Kontext, dass Menschen auch diskriminiert worden sind in unserer Kirche. Aber das ist bis jetzt eben noch sehr wenig der Fall gewesen, weil ich aber noch zu wenig Gespräche geführt habe. Ist natürlich klar, in einem halben Jahr, man rennt sich ja jetzt nicht die Türe ein, deswegen gleich.
Wir wollen gleich auch ausführlicher sprechen über die ganzen Begegnungen, die Sie jetzt in Ihrer neuen Stelle gehabt haben und auch über die Themen, die Ihnen in dem letzten halben Jahr aufgeploppt sind und auch über das Thema, passt Glaube und Queerness zusammen?
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg, Cappuccino.
Herr Ihm, Sie haben in einem Interview dem BR mal gesagt, Glaube und Queerness passt für mich ganz gut zusammen. Wie haben Sie das gemeint?
Also zum einen habe ich das natürlich privat gemeint, weil ich bin ein gläubiger Mensch, ich arbeite für diese Kirche und ich bin queer und man sieht es ja, also es hat jetzt wunderbar 46 Jahre funktioniert und ich glaube, das wird auch noch weiterhin funktionieren, weil ich diese Kirche mag. Ich lebe meinen Glauben, ich liebe meinen Glauben, aber gleichzeitig möchte ich auch den Menschen draußen vermitteln, dass das auch zusammenpasst, dass sich das gut anfühlt, dass Gott derjenige ist, der uns Menschen liebt, egal wen wir lieben, dass das einfach eine frohmachende Botschaft ist, die Gott uns vermitteln will und dass es deswegen auch jemand, der queer ist, jemand, der hetero ist, genauso sich von Gott angenommen fühlen darf und fühlen kann, das ist für mich einfach das, was ich darunter verstehe.
Denn für Gott und vor Gott sind wir alle gleich.
Genau, richtig.
Was ist denn jetzt konkret Ihre Aufgabe als Ansprechperson in dieser Stelle für queersensible Pastoral?
Also es gibt mehrere Bereiche, für die ich tätig bin oder die in meinem Aufgabenfeld beschrieben ist. Das, was wir vorhin schon erwähnt haben, einfach die Seelsorge für queere Menschen, Ansprechpartner zu sein in allen Bereichen ihres Lebens. Das kann Beziehungskrisen sein, das kann natürlich auch Fragen des Outings sein, Fragen des Glaubens. Dann natürlich hinaus auch eine Begleitung von Angehörigen. Also es gibt Untersuchungen, dass wenn das Umfeld passt, auch das familiäre Umfeld, die Freunde, wenn das passt und wenn sich queere Personen da angenommen fühlen, dann geht es diesen Personen auch deutlich besser. Dann gibt es auch keine Krisen oder nicht so häufig Krisen. Das Risiko ist zumindest geringer. Und deswegen ist mir das auch besonders wichtig, also die Angehörigen in den Blick zu nehmen, für die auch Ansprechpartner zu sein, sich, dass sie sich austauschen können, auch untereinander, weil das gerade für die auch nicht ganz einfach ist. Mhm. Wenn zum Beispiel das Kind auf dem Weg der Transition ist, also sich sozusagen auf dem Weg einer Geschlechtsangleichung ist, das macht natürlich auch was mit den Eltern, das macht was mit den Familienangehörigen und die auf ihren Weg dorthin auch ein bisschen mitzunehmen, das ist so ein Bereich. Das zweite ist natürlich auch sensibilisieren in unseren Bereichen, in unserem Bistum, also wo kann ich oder muss ich vielleicht auch sensibel reagieren, wenn ich queere Personen in meinem kirchlichen Umfeld habe, in der Gemeinde, im Verband, in den verschiedensten Seelsorgebereichen, die wir haben. Also wenn ich in der Trauerpastoral beispielsweise eine queere Person habe, wo der Partner verstorben ist oder die Partnerin verstorben ist, wie gehe ich da auch gut damit um? Wie spreche ich die auch an? Wie sensibilisiere ich die dafür? Das ist so auch ein dritter Bereich. Und ein vierter Bereich sind natürlich auch Angebote, also von Gottesdiensten an Wochenende für queere Menschen, was jetzt geplant ist im April. Das sind so Sachen, die sich jetzt im Laufe der Zeit entwickeln. Ein Austausch auch mit den Playern, die wir schon haben natürlich in diesem ganzen Bereich, also nicht im kirchlichen Bereich, sondern die im nicht kirchlichen Bereich sind, mit denen auch zusammenzuarbeiten. Und jetzt ganz neu, was jetzt auch viel Arbeit sein wird, ist der Queere Aktionsplan Bayern. Also Bayern ist ja das einzige Bundesland, was noch keinen queeren Aktionsplan hat, den jetzt auch mit auf den Weg zu bringen. Und da beteilige ich mich mit dabei und bringe auch so ein bisschen die Stimme der Kirche in diesen queeren Aktionsplan. Mhm.
Ich möchte noch mal ein bisschen näher eingehen auf diese seelsorgerischen Aspekte. Wie viele Menschen haben sich denn so circa jetzt im letzten halben Jahr bei Ihnen gemeldet? Also so ganz grob Pi mal Daumen.
Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, es werden so roundabout 10 Leute gewesen sein bisher. Mhm. Es ist auch so, die Stelle muss sich auch etablieren, auch natürlich auch eine Vertrauensbasis muss ich aufbauen und das muss ich, denke ich, auch in der Community auch ein bisschen rumsprechen, dass es da einen Platz gibt, wo ich mich auch hinwenden kann.
Ich fand das auch total spannend, dass Sie gesagt haben, Sie wollen die Angehörigen in den Blick nehmen, weil tatsächlich ist es, glaube ich, für die, ja, genauso schwierig wie auch für den betroffenen Menschen selber, wenn zum Beispiel Menschen auch vielleicht in einer sehr traditionellen Struktur aufgewachsen sind und dann plötzlich kommt mein Sohn, kommt meine Tochter und sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich fühle mich im falschen Körper beheimatet. Da brechen ja Strukturen zusammen auch oft für die Angehörigen.
Strukturen, vielleicht auch Hoffnungen, also die Hoffnung vielleicht, dass ich Enkelkinder bekomme. Ja. Das ist natürlich zum Beispiel bei einer Transition dann nicht mehr möglich. Also gerade für Familienangehörige ist es natürlich schon nochmal ein Umbruch. Also gerade im Bereich Trans ist es mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber ich denke auch in allen anderen Bereichen, wo sich queere Menschen outen bei ihren Familienangehörigen, dass es für die Angehörigen durchaus anspruchsvoll ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, ihnen da auch sie an der Hand zu nehmen, sie zu begleiten, gerade auch wenn sie sehr, sehr gläubig sind. Mhm. Also ich hatte auch Gespräche, wo eine Mutter sehr traurig, ja teilweise schon in Tränen ausgebrochen ist, weil ihre Tochter sich nicht bei ihr outen konnte im ersten Moment, weil sie ja gläubig ist. Und das tut mir in der Seele einfach weh, weil ich das auch so nicht erlebt habe. Und ich glaube, dass es vielen queeren Menschen so geht, dass sie Angst haben, dass sie von ihren Eltern verstoßen werden, weil sie vielleicht gläubig sind. Und da die Eltern mit an die Hand zu nehmen, aber auch die queeren Menschen an die Hand zu nehmen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm.
Wie ist es denn eigentlich umgekehrt für queere Menschen, sich in ihrer queeren Gemeinschaft als gläubig zu outen? Jetzt haben wir ja viel davon gesprochen, wie es ist, sich in der Kirche zum Beispiel als schwul zu outen. Aber wie ist es denn eigentlich so in einer queeren Community zu sagen, ich bin gläubig, ich bin katholisch und das ist gut so?
Also ich denke, es ist so wie in vielen Bereichen, also wo Sie überlegen, in welchen Bereichen outen Sie sich sozusagen als gläubiger Mensch? Und ich denke, so ist es auch im queeren Bereich, dass man sich manchmal ein bisschen mehr zurückhält, über den Glauben zu sprechen. Aber glaube ich auch, dass es da schon auch manche Anfeindungen geben könnte. Oder zumindest, ich würde es nicht Anfeindung nennen, besser wäre das Wort kritisiert zu werden. Ja, wie kannst du in einer Glaubensgemeinschaft sein, die dich eigentlich ablehnt? Mhm. Und ich glaube, dass das nicht ganz immer einfach ist für die Personen.
Und auch die Frage tatsächlich eine gewisse Berechtigung hat, ja. Aber sie wollen ja gerade das auch ändern.
Genau, also das ist so natürlich ein Punkt, wobei es gibt ja auch, also es gibt ja die queeren ChristInnen bei uns in Augsburg, die ja das auch schon seit mehreren Jahren auch leben, dass Queersein und Christsein sich nicht ausschließt und dass man aber auch vielleicht auch eine Gemeinschaft braucht, wo ich mit meinem Queersein und mit meinem Christsein beheimatet uns führen kann. Deswegen ist es auch sinnvoll zu sagen, es braucht auch vielleicht auch queere spirituelle Angebote, wo sie einfach auch wissen, okay, das sind Gleichgesinnte, ähnlich wie es jetzt im Bereich der Studierendengemeinde ist, wo Studentinnen und Christsein zusammenpasst, wo es ja auch durchaus sein kann, dass ich angefragt werde mit meinem Glauben.
Zum Gespräch, zum Nachdenken anregen, Vorurteile abbauen, das sind alles Dinge, die Sie tun wollen hier mit dieser Stelle und welche Wege Sie da gehen, um das zu erreichen, darüber wollen wir gleich weiterreden.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Ihm, Sie sind auch Social Media Manager hier bei uns im Bistum Augsburg und Sie sind auch ganz viel in den sozialen Netzwerken unterwegs und ich habe Sie auch schon mal ein bisschen da verfolgt natürlich und habe geschaut, was Sie da so treiben im Internet und Sie haben einen Kanal geschaffen, katholisch und queer. Wie sind Sie schon mal darauf gekommen?
Also es war einfach die Überlegung zu gucken, so ein Titel auf Instagram, der muss ja immer ein bisschen auch griffig sein. Und irgendwie zu sagen, ja, queer im Bistum Augsburg, queer in Augsburg, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, weil ich erstmal nicht für Augsburg nur zuständig bin, sondern für das gesamte Bistum. Und die Frage natürlich ist, versteht jeder was unter dem Begriff Bistum oder Diözese Augsburg? Und da war es mir einfach wichtig zu gucken, okay, ich will es so offen wie möglich formulieren. Und da ist mir dieser Titel katholisch und queer eingefallen. Er war noch frei und dann habe ich zugeschlagen und habe mittlerweile auch festgestellt, dass auch die Domain, die Webadresse katholischundqueer.de noch frei ist und habe mir die auch noch gesichert, wo in den nächsten Wochen und Monaten auch noch die Webseite dazu entsteht.
Also Sie posten da Reels und Videos, zum Teil auch lustige, zum Teil auch nachdenkliche. Was für Themen wollen Sie da vermitteln? Was wollen Sie ansprechen?
Also es geht zum einen natürlich, das, was wir vorhin gerade besprochen haben, wie passt Glaube und Queerness zusammen? Ich glaube, das ist so ein Teil. Das zweite wird auch ein bisschen sein, vielleicht auch informativ zu wirken, auch jetzt eben nicht nur für die queere Community, sondern für auch die Leute drumherum. Es geht ja, habe ich ja gesagt, es geht um Sensibilisierung auf für bestimmte Themen, dass man vielleicht auch das ein oder andere Mal erklärt, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff. Das sind so Teile und ich glaube, also wenn man auf meinem anderen Kanal der Polizeiseelsorge auch schaut, dass Glaube auch witzig sein kann.
Genau.
Also dass es auch mal, dass man sich selber mal auf die Schippe nimmt. Also meine Reels sind meistens sehr, sehr witzig und ich versuche es witzig rüberzubringen und da einfach deutlich zu machen, der Glaube ist was Fröhliches. Es ist keine bierernste Angelegenheit immer, sondern es ist auch mal was Schönes und das passt zusammen und das will ich einfach vermitteln.
Total herzerfrischend. Ich kann es nur weiterempfehlen, jedem Follower zu werden. Wo nehmen Sie die ganzen Ideen her?
Ich glaube, da kriege ich dann meistens von zu Hause immer ein bisschen Ärger, weil ich zu viel auf der App hänge und mir die Ideen einfach anschaue, was andere machen. Also ich kopiere vieles und mache es besser, das finde ich immer noch am besten. Oder versuche es auf mein Themenfeld zuzuschneiden. Also da bin ich ein bisschen eher, ja, hänge ich zu lange am Handy. Da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Uhrzeit stellen, dass auch einfach nach 10 Minuten vielleicht auch mal Schluss ist.
Sie haben auch mal gesagt, dass Sie so wenig Zeit wie möglich im Büro verbringen wollen.
Ja, das habe ich gesagt, richtig. Also das ist auch mein Credo bei der Polizeiseelsorge, weil ich einfach sage, ich will ja draußen zu den Menschen sein. Ich habe, was Franziskus auch gesagt hat, wir sollen an die Ränder der Gesellschaft gehen. Ich sage, wir sollen zu den Menschen gehen. Mit denen will ich ja zusammenarbeiten. Ich möchte keine Bürokratiearbeit machen. und irgendwelche Dokumente rausbringen, sondern ich möchte mit den Menschen und für die Menschen was tun. Und das kann ich nicht im Büro, sondern das kann ich nur draußen bei den Leuten machen. Und so schön ist jetzt ein Büro auch nicht. Jeder weiß, wie ein Büro ausschaut. Da treffe ich mich lieber dort, wo die Leute auch sind, an den Dienststellen. Ja, vielleicht auch mal auf einer Party, auf einer queeren Party, wo man auch mit den Leuten ins Gespräch kommt, die mich vielleicht dann erkennen, wer ich eigentlich bin.
Jetzt haben Sie schon zweimal die Polizeiseelsorge angesprochen. Ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Themenfeld. Was machen Sie als Polizeiseelsorger ganz genau?
Also es teilt sich auch wieder ein bisschen mehr Bereiche auf. Also zum einen, ich habe ein Ausbildungsseminar in Königsbrunn bei der Bereitschaftspolizei, wo ich junge, ja, angehende PolizistInnen unterrichte im berufsethischen Unterricht. Das sind dann ja leider nicht immer die tollen Themen, also die Brüllerthemen habe ich nicht. Das sind Überbringen einer Todesnachricht, Umgang mit Sterben und Tod, aber auch so Themen wie, ja, was macht eigentlich einen Polizisten, eine PolizistIn aus? Das ist in der Bereitschaftspolizei und das andere ist, ich bin für Schwaben Südwest zuständig. Da ist es so, dass ich vor allem auf die Dienststellen fahre, mit den Dienststellenleitern, mit den PolizistInnen ins Gespräch komme, dass wir ja auch Seelsorgegespräche führen, dass mich rufen Leute halt an und wollen ein Gespräch haben, dass nach schweren Ereignissen, nach belastenden Ereignissen es eine sogenannte Nachbesprechung gibt mit den KollegInnen, um da einfach zu gucken, dass wir die gesund erhalten. Also es ist eine präventive Arbeit, die wir machen vor allem. Also die ist mir vor allem die wichtigere. Das ist die schönere Arbeit, präventiv zu arbeiten und nicht erst dann, wenn die Leute schon nahe in einer posttraumatischen Belastungsstörung sind. Und dann haben wir halt unterschiedliche Angebote für die Polizei. Das reicht von Schweigeexerzitien, die wir in Ottilien machen, 40 Stunden Schweigen. Das ist für manchen PolizistInnen auch eine Challenge.
Nicht nur für Polizisten, ich kann mir vorstellen, das ist für die meisten Menschen eine Challenge.
Genau, aber sie sollten das auch immer nicht so als Challenge sehen, sondern eher mehr so, ich darf 40 Stunden nicht reden. Also ich darf schweigen und muss nicht reden. Und wenn man den Dreh in den Gedanken kriegt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir haben auch ein Seminar auf einer Nordseeinsel, jetzt im Oktober, wo es darum geht, die privaten Belastungen, die Personen haben, anzuschauen und darüber hinaus natürlich auch Seminare für spezielle Gruppen innerhalb der bayerischen Polizei. Das reicht vom Kriminaldauerdienst, also die Personen, die dann kommen, wenn es einen unnatürlichen Tod gibt oder wenn die Vergewaltigungsopfer begutachten müssen. Also das ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, aber halt die Untersuchung, so die erste Gespräche sozusagen durchführen müssen, aber auch für die KollegInnen wird jetzt was organisiert, die die Sichtung von kinderpornografischem Material machen müssen, das wird für die einfach auch Angebote setzen, dass sie gesund bleiben.
Sehr wichtige Arbeit, aber es klingt nach unheimlich viel Arbeit. Wie schaffen Sie das, alles unter einen Hut zu bringen? Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
Ja, das ist die große Kunst. Aber das ist, glaube ich, die große Kunst für alle, die wir unseren Job einfach wahnsinnig gern machen. Da braucht man, glaube ich, auch einen guten Hinweis von zu Hause aus, dass es jetzt dann auch reicht. Aber ich mache diesen Job wahnsinnig gern und mir ist dann die ein oder andere Mehrstunde eigentlich dann egal, weil ich einfach für die Menschen gerne da bin. Und dann braucht es halt einfach auch wieder Momente, wo es in den wohlverdienten Urlaub geht, wo man frei hat und wo man sich dann auch gezielt rausnimmt. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, zu sagen, so, jetzt ist Abschalten. Also mein nächster Urlaub steht jetzt demnächst vor der Tür auf eine Nordseeinsel im Februar. Und da ist das Wichtigste, mal keine Menschen zu sehen um sich herum, wenn man am Strand spazieren geht. Und das kann man im Februar auf einer Nordseeinsel sehr gut.
Da kann man auch schweigen lernen.
Das kann man auch, ja, richtig.
Wo schaffen Sie es sonst, im Alltag abzuschalten? Also was sind so Ihre Ruhemomente, wo Sie sagen, da kann ich wieder ganz zu mir selber zurückfinden?
Also ich mache seit 3,5 Jahren Tai Chi. Das ist so eine meditative Kampfkunst, kann man sagen. Also es ist eher mehr Meditation wie Kampfkunst. Das ist für mich ein Moment, wo ich einfach für mich abschalten kann. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino.
Was war der letzte Film, den Sie gesehen haben?
Der letzte Film, da muss ich sagen, das war Wonka.
Oh, der über den Schokoladenfabrik.
Genau, über die Schokoladenfabrik. Genau, das war der letzte, den ich angeguckt habe. Also das sind so, so Sachen. Und für mich ganz viel ist einfach Ruhemomente zu suchen. Sei es mal in der Kirche, Ich gehe wahnsinnig gerne nach St. Ottilien in der Kirche zu sitzen, um das Kloster zu laufen. Ja, einfach so einfach Momente, wo ich meine Ruhe finde und gleichzeitig, wo ich meinen Ausgleich auch ein bisschen pflegen kann.
Sagt Andreas Ihm, mein heutiger Gast bei Radio Augsburg Cappuccino. Wir haben so viel schon über Ihren Job geredet und ich habe das Gefühl gewonnen, Ihr Job ist nicht nur Job, sondern eine richtige Leidenschaft. Sie brennen für das, was Sie tun, oder?
Ja, also ich mache in allen Bereichen, ich habe davor auch in der Hochschulseelsorge gearbeitet. Ich habe eigentlich meine Stellen, die ich bisher habe, wahnsinnig geliebt. Ich liebe auch jetzt meine neue Stelle, die ich habe, weil ich gestalten kann, weil ich gleichzeitig auch für die Menschen da sein kann. Und da muss ich sagen, das erfüllt mich sehr. Und das zeigt einfach davon, dass ich an der richtigen Stelle bin und dass Gott mich vielleicht auch an die richtige Stelle geführt hat. Mhm. Also für mich ist das alles nicht immer so selbstverständlich, sondern ja, vielleicht gibt es da jemanden, der genau geguckt hat, Andreas, da gehörst du hin.
Ja, und es trifft auch so ein bisschen den Zeitgeist, denn in der Kirche wird ja aktuell viel über Veränderungen, über Aufbruchsstimmung geredet. Seit die Synode auch läuft, wird viel über Öffnung gesprochen. Was wünschen Sie sich denn für Ihre katholische Kirche?
Also für mich ist ein ganz großer Wunsch, dass wir offen, ehrlich, angstfrei miteinander ins Gespräch kommen. In allen Bereichen, sei es in den Veränderungen, die wir in unserer Kirche im Bistum Augsburg haben, sei es beim Thema Queerness, sei es ja auch über mögliche kirchliche Reformen, die in irgendeiner Form anstehen oder die, über die wir reden müssen. Ich glaube, das Miteinander ins Gespräch kommen, den anderen nicht abzuwerten, zu sagen, du bist katholisch oder du bist es nicht mehr, sondern wir sind alle katholisch und wir haben aber unterschiedlichere Ansichten vielleicht, aber wir können danach auseinandergehen und wir wissen, du bist Christ, ich bin Christ. Und das wünsche ich mir für meine Kirche, dass wir einfach wissen, wir gehören zueinander, wir sind eine Gemeinschaft der Gläubigen und das mit dem Wissen, es gibt so viel Vielfalt in unserer Kirche. Also es gibt nicht nur immer nur das eine ist das Wahre und das andere ist das Falsche. Wenn man in unsere Kirche schaut, was wir alles für Organisationen, Verbände, Pfarreien haben, wo Menschen sich beheimatet fühlen, da denke ich mir immer so, genießt diese Fülle, die wir haben und zeigt es auch nach außen. Das müssen wir, glaube ich, als Kirche hier in Augsburg auch noch mehr, viel, viel mehr zeigen, mhm. was es eigentlich alles gibt in unserer Kirche. Und dies, glaube ich, ist ein ganz großer Wunsch, miteinander reden und gleichzeitig zu wissen, wir sind ein Teil einer Gemeinschaft von Gläubigen, weil wir an Gott glauben, weil wir uns als katholisch identifizieren. Und das wäre mir einfach ein ganz großes Herzensanliegen, auch im Zuge der vielen Veränderungen, kirchlich, gesellschaftlich, die wir in unserer Welt haben.
Gibt es eine konkrete Veränderung auch, die Sie sich wünschen würden? Zum Beispiel auch, dass eine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare möglich ist in der Kirche?
Natürlich, das wäre so eine Zukunftsmusik, die ich habe, dass es einfach, ja, dass wir hier nicht von irregulären und regulären Beziehungen sprechen, wie es jetzt kürzlich das Papier aus Rom bekannt gegeben hat, sondern dass Menschen, dass Beziehungen, die vor Gott kommen und ja um den Segen bitten, diesen auch erhalten, nicht in 10 oder 15 Sekunden, wie es in dem Papier heißt, sondern in der würdevollen Form, die es angemessen ist. Und das, glaube ich, wäre natürlich für mich ein sehr, 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 sehr großer Wunsch, den ich habe, ja.
Aber der Weg dahin ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter.
Da haben wir noch ein bisschen was zu gehen, ja, richtig.
Herr Ihm, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier bei mir im Studio waren und ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg weiterhin alles Gute.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Radio Augsburg Cappuccino, der Sonntagstalk bei Radio Augsburg.